glaube, er muss auch aufpassen, dass er diese Beweglichkeit, die er hat, die ihn echt stark macht, aktuell auch nicht verliert. Aber er ist schon sehr fleißig und da, glaube ich, muss er nicht mit mir trainieren. Da ist er, wie gesagt, schon die Eigenmotivation groß genug, dass er da noch ein bisschen draufpackt.
Damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Bayernwoche. Mein Name ist Bjarne und auch heute darf ich wieder an meiner Seite unseren Sport1-Chefreporter Stefan Kumberger begrüßen. Grüße dich, Kumbi.
Hallo Bjarne, hallo da draußen.
Die aufmerksamen Hörer der ersten beiden Folgen kennen das mittlerweile. Wir wollen auch heute wieder direkt ins Thema einsteigen und dann zum Schluss etwas persönlicher sprechen. Dort wollen wir dann auch heute auf ein, zwei Fragen, zumindest Anmerkungen von euch da draußen eingehen. Dementsprechend bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Jetzt wollen wir aber direkt mit dem Inhalt starten. Deshalb, Kumbi, die erste Frage an dich. Hast du eigentlich schon mal einen Anruf bekommen von einer unbekannten Nummer und bist dann rangegangen und konntest am Anfang gar nicht glauben, dass das wirklich die Person dran ist? Dachtest, okay, das muss doch ein Scherz sein, wer sich da gerade meldet.
Spielst du auf Uli Hoeneß an? Der ruft ja immer gerne anonym an. Nein, heutzutage ruft doch keiner mehr anonym an. Also nicht mal meine Mutter. Sogar bei meiner Mutter wird die Telefonnummer angezeigt. Aber du wirst mir jetzt gleich sagen, worauf du hinaus willst.
Ich spiele natürlich auf einen Anruf an, den kannst du allerdings auch nicht bekommen haben, vom Bundestrainer. Ja. Den hat nämlich zuletzt wahrscheinlich Alexander Pavlovic bekommen. Das soll nämlich heute gleich das Thema der Woche sein. Da wollen wir gleich einsteigen und deswegen direkt in die erste Rubrik. Und dann sprechen wir da weiter drüber.
Das Thema der Woche.
Also, Alexander Pavlovic ist in der Nationalmannschaft dabei. Es ist druckfrisch. Wir haben gerade eben, bist du noch vom Drucker hier runter gesprintet, hast die den Kader der Nationalmannschaft sozusagen hergeholt. Aktuell gerade, während wir das hier aufzeichnen, nimmt Julian Nagelsmann noch O-Töne auf, sozusagen ist auf der Pressekonferenz und erzählt, warum die Big News Alexander Pavlovic dabei ist, aber Leon Goretzka nicht. Deshalb jetzt erstmal an dich die Frage, was sagst du überhaupt zum Kader? Wie gefällt er dir?
Es ist ein mutiger Kader und ich glaube, es ist die richtige Zeit, jetzt mutig zu sein, weil die Erwartungshaltung für die Europameisterschaft ist nicht mehr so groß, wie sie die letzten Jahre war. Von dem her kann Julian Nagelsmann nicht viel verkehrt machen und genau in diesem Umfeld hat er jetzt den Mut, einen wirklichen Umbruch zu starten. Also egal, wer dann nach der Europameisterschaft Bundestrainer sein wird, der kann auf etwas aufbauen, der kann auf die Spieler bauen, die bisher immer dabei waren, aber hat jetzt nochmal einen bunten Blumenstrauß an Spielern, die jetzt erstmal ranschnuppern. Wer weiß, wie dann der EM-Kader aussehen wird, aber es ist ein interessanter Kader, der Zukunftspotenzial hat.
Und es zeigt auch so ein bisschen, finde ich, dass Julian Nagelsmann seine, ja, Drohung ist jetzt zu viel gesagt, aber seine Worte, die er Ende Dezember auch im Sportstudio genannt hat, ernst macht. Also wo er sagt, hey, okay, bis jetzt habe ich gesagt, die Leute, die auch einen Namen haben, die alle gut Fußball spielen können, die eine gewisse Vita haben, die versuche ich zusammen auf den Platz zu bringen. Das hat jetzt nicht geklappt. Und jetzt schaue ich, wie bringe ich die beste Mannschaft auf den Platz, die beste erste Elf. Jetzt nicht die besten Kicker, sondern wie wir irgendwie erfolgreich sein können. Und das zeigt mir dieser Kader. Du hast plötzlich drei Linksverteidiger dabei. Ne? Du hast, also das ist schon allein ein Riesenumschwung zu letztes Mal. Du hast zwei, drei verschiedene Mittelstürmer dabei, wo du auch unterschiedlich variieren kannst. Du hast endlich einen Sechser, sogar mehrere Sechser-Typen dabei. Also meiner Meinung nach ist das so ein bisschen die Abkehr von seiner letzten Periode, wo er gesagt hat, okay, Hauptsache wir zocken irgendwie gut auf, dass er jetzt sagt, okay, wie kann ich die besten Elf nominieren?
Also Julian Nagelsmann scheint zwei Glaubenssätze zu haben. Der eine Glaubenssatz ist, ich setze nicht mehr auf die alten Meriten. Ich habe dafür jetzt auch keine Zeit mehr. Ich muss jetzt ein bisschen ins Risiko gehen. Und der zweite Glaubenssatz ist, es sollen die spielen, die aktuell den besten Leistungsstand haben. Und das sagt der Kader aus. Jetzt fehlen natürlich aus Bayern Sicht vielleicht Leroy Sané, der ist ja gesperrt, und Serge Gnabry, der war lange verletzt. Aber grundsätzlich ist das ein mutiger Kader, wo ich sage, okay, er hat sich angeschaut, die letzten Bundesligaspiele, auch internationale Spiele, und hat jetzt einfach die besten Spieler, die jetzt gerade am besten in Form sind, mitgenommen. Jetzt schau doch mal, was mit denen läuft. Und die alten Recken, wenn man Leroy Sané dazu zählt als alter Recke und gesperrt, der ist ja auch nicht, die sind ja nicht raus, oder ein Leon Goretzka ist, nein, ja auch nicht für immer raus. Und ich weiß von Julian Nagelsmann, das hat er auch nach den Spielen gegen Österreich und die Türkei betont, Testspiele sind zum Testen da.
Ja.
Ganz einfach.
Aber ist es jetzt wirklich noch Testspielphase? Ich meine, du spielst gegen Frankreich und Holland, zum einen zwei sehr, sehr große Kaliber, zum anderen gibt es nur noch vier Testspiele vor dem Start der EM, also wird dann nochmal in der Vorbereitungszeit sozusagen im Sommer zwei Spiele geben. Du hast eben Sané schon angesprochen, der fehlt sogar drei davon, ist für drei Spiele gesperrt worden nach seiner Tätigkeit beim Länderspiel in Österreich. Das heißt, okay, auf den kannst du schon mal gar nicht bauen, bis eigentlich vor den Start. Das heißt, so langsam muss ja eigentlich die Phase des Testens vorbei sein.
Ja, also wir befinden uns in einer Phase, in der der deutsche Fußball wahrscheinlich noch nie war,
ja,
dass kurz vor einem wichtigen Turnier der Kader so durchgeschüttelt wurde. Und das hat natürlich meines Erachtens auch den Grund, dass man mit der Entlassung von Hansi Flick zu lange gewartet hat. Meines Erachtens, da ecke ich immer ein bisschen an, aber ich hätte nach der WM 2018 in Russland erwartet, dass Jogi Löw zurücktritt.
Ja.
Einfach als Zeichen, wenn du als deutscher Bundestrainer in der Vorrunde ausscheidest, dann musst du selber ein selbstkritisches Zeichen setzen und sagen, das war's für mich.
Ja.
Das ist ein Tiefpunkt und das war's damals. Ich muss gehen. Und genauso hätte Hansi Flick meines Erachtens zeigen müssen, okay, ich nehme diese schlechte WM 2022 in Katar auf meine Schultern und ich trete jetzt zurück, ich mache den Weg frei,
ja,
weil, aber da haben Eitelkeiten eine Rolle gespielt, Jogi Löw hat gedacht, er hätte noch die Kraft, Hansi Flick ähnlich von der Persönlichkeitsstruktur hat gedacht, ich kriege das noch hin und hat damit, also seit 2018 hat ja Deutschland nicht mehr allzu viel gerissen.
Hast du noch blumig umschrieben gerade.
Ja, also wir haben seit der Europameisterschaft 2016,
ja,
sage ich jetzt mal, in Frankreich, haben wir einige Jahre verloren.
Ja.
Und die haben andere Länder besser genutzt als wir.
Ich will jetzt gar nicht, weil wir wollen nicht noch weiter über den Kader sprechen, aber noch einen Satz, wie du es gerade sagst. Ich habe eher das Gefühl, 2018 wurde das als maximaler Ausrutscher angesehen. Das war überhaupt gar nicht so dieses, leiten wir hier vielleicht gerade eine negative Periode ein, sondern, hat der Kader nicht gepasst, zu viele Unstimmigkeiten davor mit den...
Zu viel Playstation gespielt, in Watutinki.
Zu viele Shishas dabei gewesen und die berühmten Fotos und alles Mögliche davor. Ne? Und dass du das sagst, okay, war ein Ausrutscher, dann machen wir es jetzt wieder besser. Und seitdem eigentlich jedes Turnier dir irgendeine Entschuldigung mit aussuchst bei der EM. Ja gut, da musst du mal gegen England in Wembley spielen, schwieriges Achtelfinale, ansonsten wären wir da vielleicht auch noch weitergekommen. Bei der WM war sowieso alles blöd mit den politischen Sachen draußen drumherum. Also, dass du nie wirklich anerkannt hast, hey Leute, vielleicht muss hier einfach mal eine Rundumschlag her.
Du hast vollkommen recht, diese Sätze, hätten wir das und hätten wir das. Hätte Fahrradkette, hat mal ein großer deutscher Fußballphilosoph gesagt. Und Jens Lehmann hat mal gesagt, der Konjunktiv ist der Feind des Verlierers.
Richtig.
Oder der Freund des Verlierers. Der Freund des Verlierers, genau. Und Verlierer sucht sich dann immer den Konjunktiv. Ja. Hätte. Ja, der deutsche Fußball hat viele, viele Jahre verloren. Das muss man einfach so sagen.
Wenn wir jetzt schon beim Punkt Verlierer sind, ist natürlich in dieser Kadernominierung Leon Goretzka einer der größten Verlierer. Du hast es eben schon angesprochen. Wollen natürlich jetzt intensiv auf die Bayern-Spieler schauen. Wie gesagt, Sané kann wegen der Sperre nicht dabei sein. Gnabry hat jetzt gerade mal zwei Kurzeinsätze gehabt, auch wenn er schon ein tolles Tor gemacht hat, wo wir vielleicht gleich nochmal sprechen. Ansonsten sind von den Bayern dabei Manuel Neuer, Comeback sozusagen, darüber können wir gleich noch sprechen. Kimmich, Pavlovic, Musiala, Müller. Leon Goretzka nicht. Warum deiner Meinung nach?
Also ich persönlich kann es nicht nachvollziehen. Jetzt hat Leon Goretzka natürlich schon einige Wochen und Monate auch hinter sich, wo er sich selber gesucht hat, wo er nicht immer auf der Höhe der Leistungsfähigkeit war, die er schon mal gezeigt hat. Leon Goretzka war ja gemeinsam mit Joshua Kimmich auch so ein bisschen bisher das negative Gesicht der Bayern-Saison. Also immer wenn es nicht lief bei den beiden, lief es auch in der Mannschaft nicht. Das hat sich die ganze Saison eigentlich durchgeschleppt. Jetzt, finde ich, hat Leon Goretzka so, ich habe ihn darauf angesprochen, so eine Quarterback-Position gefunden, wo er selbst sagt, okay, da ist mit dem Toreschießen nicht mehr so viel. Hat er gegen Mainz dann auch glänzend widerlegt, aber da sagt er selber eigentlich mit der Position, die ich mittlerweile spiele, mich in den Aufbau zurückfallen zu lassen und da einen Innenverteidiger eigentlich zu geben, ist nicht mehr viel mit Toren. Aber diese Position gibt es derzeit nicht bei Julian Nagelsmann. Und vielleicht ist es ein kleiner Warnschuss. Ich sage jetzt mal, wenn ich meine Aufstellung für die EM aufstellen müsste, dann wäre Leon Goretzka wahrscheinlich auch nicht dabei, zumindest nicht in der ersten Elf.
Du sprichst es gerade schon an. Ich finde, du hast es gesagt, Sinnbild so ein bisschen der schlechten Bayern-Saison. Ich finde, die beiden stehen natürlich auch wenn man ihnen damit ein bisschen Unrecht tut, aber auch sinnbildlich für die schlechte Zeit des DFBs. Ne, denn auch sie wurden ja als die großen Nachfolger auf der Sechserposition, ne, von
die Menschen, berühmte 95er-Generation.
Ganz genau, 95er und 96er auch noch dazu, glaube ich. Ne? Also das heißt, du hattest vorher Schweinsteiger und Khedira, Kroos ja auch noch lange mit dabei, auch bei der WM 2018 und bei der EM 2021, jetzt ja auch bald wieder, können wir gleich auch noch kurz drüber sprechen. Aber danach war ja klar, okay, eigentlich soll jetzt Kimmich und Goretzka das neue Doppelsechser-Duo sein, die halt auch zusammen am Ende das Triple geholt haben mit den Bayern und so weiter und es nicht geschafft haben in der Nationalmannschaft seit Jahren, ob es jetzt die großen Turniere waren, ob es Nations League-Spiele waren. Ich erinnere mich mal an ganz düstere 6:0 in Spanien und alles, also die, wo sie auch beide auf dem Platz standen und wo jetzt ja die Abkehr ist, Goretzka aktuell gar nicht dabei oder wenn er dabei wäre, nicht in der ersten Elf und Kimmich rückt wieder auf hinten rechts.
Ja, richtig. Ich sprach deswegen von 95, weil wir da natürlich auch noch Leute haben wie Niklas Süle. Stimmt. Oder wie Serge Gnabry und
richtig,
so weiter.
Richtig.
Das ist eine Generation, die bis auf dieses grandiose Sextupel 2020-21 den Beweis noch wirklich schuldig geblieben sind, dass sie eine ganz große Generation sind, dass sie eine goldene Generation sind. Jetzt muss man aber zu ihrer Verteidigung sagen, Bastian Schweinsteiger und Philipp Lahm waren bis zum Champions League Sieg 2013 auch als kleine verlorene Generation verschrien.
Standen aber immer in Finals, ne? Oder zumindest in Halbfinals. In den großen, waren schon da zweimal im Champions League-Finale, waren im WM-Halbfinale, ja. EM-Finale und so weiter und so
fort. Aber den letzten Schritt haben sie nicht gemacht. Und ich weiß von Matthias Sammer, eine seiner ersten Amtshandlungen damals, als er zum FC Bayern kam, hat er Bastian Schweinsteiger und Philipp Lahm zu sich ins Büro geholt und hat ihnen gesagt, wisst ihr eigentlich, wie ihr in der Öffentlichkeit dasteht? Wisst ihr eigentlich, was die Leute da draußen über euch denken? Mhm. Die denken, dass ihr eine verlorene Generation seid. Und ich glaube, dass Leon Goretzka und Joshua Kimmich und Serge Gnabry und auch Niklas Süle, der auch wieder nicht im Kader ist, schon jemanden brauchen, der ihnen sagt, Freunde, ihr seid hervorragende Fußballer. Jetzt zeigt es endlich. Übernehmt Verantwortung und zeigt, dass ihr besser seid, als viele denken.
Also sagst du, es fehlt ja zum Beispiel auch an Julian Brandt, also allgemein aus der Generation von Dortmund ja nur ein Spieler dabei mit Niklas Füllkrug. Sagst du, vielleicht war es das nochmal so der letzte Schuss vor den Bug, wie man das so häufig gern sagt, zu dieser Generation jetzt zu sagen, hey Leute, nehmt euch jetzt diese letzten 2,5 Monate an in dieser Saison. Ne? Also ihr seid jetzt deswegen nicht raus aus dem EM-Kader, aber ihr sollt auch sehen, es sind plötzlich 4 Spieler vom VfB Stuttgart eingeladen, die eine super Saison spielen bis jetzt. Es gibt da andere, auf die wir jetzt sonst halt zählen.
Also ein Leon Goretzka wird sicherlich den Kader anschauen und wird dann, egal ob die Leute wirklich auf seiner Position spielen oder nicht, aber wenn er sich das Mittelfeld anschaut, dann wird er sich natürlich denken, ich bin doch besser als ein Andrich, ich bin doch besser als ein Führich, ich bin besser als ein Pavlovic, den habe ich quasi hochgezogen, der ist ja im Schatten von Leon Goretzka echt stark geworden, sagt er ja auch selbst. Ja, das ist ein Schuss vor dem Bug. Aber ich glaube, dass für Leon Goretzka noch nicht alles verloren ist, weil es gibt jetzt 2 Testspiele. Wie gesagt, Julian Nagelsmann testet gerne in Testspielen und dann wird erst der Kader zusammengestellt und ich glaube schon, dass Leon Goretzka auf alle Fälle noch eine Chance hat, mitzufahren.
Wir wollen uns das Ganze ihn einfach mal selbst nochmal dazu reden hören. Du hast ihn nämlich gefragt nach dem Spiel gegen Mainz am Wochenende und hast mit ihm so ein bisschen über seine Ziele und auch seine Rolle in der Nationalmannschaft gespielt. Damals war noch nicht klar, dass er sozusagen nicht eingeladen wird. Deswegen lassen wir uns einfach mal anhören, was er dazu gesagt hat.
Länderspielpause steht wieder an. Du bist vermutlich dabei, denke ich mal, bei der Nationalmannschaft. Wie siehst du deine Rolle da? Weil es wird ja immer enger, auch durch die Rückkehr von Toni Kroos, gerade in der Zentrale. Oder spielst du dann wieder hinten Quarterback?
Am Ende spiele ich da, wo der Trainer mich aufstellt. Das ist das, was ich eigentlich schon immer gesagt habe. Es klingt für euch wahrscheinlich total langweilig, aber am Ende des Tages ist es so. Ich sehe mich immer in der Pflicht, der Mannschaft so gut wie es geht zu helfen, egal wo ich aufgestellt werde. Und diese Diskussion, welche Rolle, und das ist mir alles wirklich, kommt mir aus den Ohren raus, wenn ich das so sagen darf. Wir wollen einfach dahin fahren, wollen zusehen, dass wir irgendwie mit dieser Nationalmannschaft zurück in die Erfolgsspur finden und da geht es um keine Rollen oder irgendwas, sondern einfach nur, dass wir als Mannschaft wieder erfolgreich werden. Und da ja, werde ich gucken, was mich da erwartet.
Gut, er musste ja dann schon im Doppelpass sozusagen durch Effe 3 € zahlen für den Satz, ich spiele da, wo der Trainer mich aufstellt. Er wirkte so ein bisschen, ja nicht genervt, aber du hast ja auch selber gesagt, er war genervt von dieser ganzen Fragerei mit der Position. Ne? Also es ist irgendwie, war ihm da schon anzumerken, er ist da, was das Thema angeht, gerade nicht gut drauf zu sprechen.
Ja, weil er natürlich auch merkt, dass er so ein Kippkandidat ist, wo es 50-50 steht, ob er zur Europameisterschaft mitfährt. Sein Anspruch ist aber, dass er mitfährt. Was man natürlich jetzt nicht sehen konnte, weil wir ein Podcast sind und nur hören können. Während der Frage hat er schon angefangen, so wissend zu schmunzeln.
Ja.
So nach dem Motto, Kumbi, ich weiß, was jetzt kommt. Ich weiß, was du von mir wissen willst. Jetzt geht's wieder um diese Rollenverteilung im Mittelfeld. Und es ist natürlich auch, es ist eng geworden durch Toni Kroos. Das muss man einfach so sagen. Toni Kroos nimmt aktuell einen Platz weg. Ja. Und darunter leiden Leon Goretzka, der nicht dabei ist, und Joshua Kimmich, der jetzt auf rechts ausweichen muss. Von dem her, die Männer wissen schon, was die Stunde geschlagen hat, und Julian Nagelsmann wird es ihnen auch sagen.
Wäre denn so ein Modell, Goretzka jetzt in Anführungszeichen, auch später bei den Bayern jetzt ein bisschen tiefer, ne? Teilweise im Aufbau in der Dreierkette, hat ja sogar schon mal in der Innenverteidigung gespielt. Ich weiß, jetzt kommt es ein bisschen weit her, aber er hat ja selber gesagt, am Ende spiele ich da, wo der Trainer mich aufstellt, dass man sagt,
sagt
okay,
jeder.
Ne? Ja, natürlich, aber du weißt ja, worauf ich glaube, ihm glaube ich das sogar halbwegs, dass er sagen würde, für Deutschland in so einem Turnier, da laufe ich als linker Flügel auf, als Torwart, wenn es sein muss. Dass man am Ende sagt, so einen robusten Spieler wie er gegen dann auch robuste Mannschaften, du spielst gegen die Schotten, gegen Ungarn in der Vorrunde, dass man dann sagt, hey, vielleicht geht er sogar eine Etage weiter nach hinten, also und spielt irgendwie aus einer Dreierkette.
Ja, aber da hast du natürlich robuste Leute wie Tahan, Rüdiger. Also insgesamt finde ich, der Kader ist auch eine Warnung an den FC Bayern, dass diese Blockbildung einfach nicht mehr da ist. Also da wirst du dich nicht dran erinnern können, weil du zu jung bist, 1996.
Ja, ist noch vor meiner Geburt.
Richtig, als Deutschland, ich war ein kleiner Kumbi damals noch. Als Deutschland Europameister wurde, da war der große Bayern-Block und der große Dortmund-Block. Die haben sich zwar untereinander nicht immer riechen können, aber die haben halt den Titel gewonnen.
Ja.
Fertig. Und Blockbildung ist im deutschen Fußball schon immer etwas gewesen, was man anstrebt. Deswegen ist im Doppelpass auch letztens die Frage gestellt worden, geht es dem FC Bayern gut, geht es dem DFB auch gut? Das würde ich schon so bejahen. Aber diese Blockbildung, die ist vorbei, weil wenn du dir jetzt mal so eine Aufstellung ansiehst, die möglich wäre, dann hast du Musiala, über jedem Zweifel erhaben.
Ja.
Dann hast du einen Kimmich auf rechts, der gesetzt ist, so wie ich Julian Nagelsmann verstanden habe. Und dann hast du im Tor Manuel Neuer.
Der für dich gesetzt ist? Der ist natürlich Marc-André ter Stegen, also nur das zur Thematik. Ist auch wieder im Kader nach seiner Verletzung. Manuel Neuer ist das erste Mal wieder da. Nach seiner Skiverletzung damals ist er zum ersten Mal wieder berufen worden. Das heißt für dich, du gehst davon aus, gut, dass er mal ein Spiel machen wird jetzt von den beiden. Das ist ja vollkommen klar. Aber dass auch er wieder die Nummer 1 sein wird.
In letzter Konsequenz gehe ich davon aus, dass er die Nummer 1 sein wird. Aber wenn du jetzt Zweifel daran hast, dass Manuel Neuer im Tor ist, dann wird das, was ich jetzt ausdrücken wollte, eigentlich noch verschärfter.
Ja.
Dann hast du nur noch in der Anfangself der deutschen Nationalmannschaft 2 Spieler. Mit Neuer wären es dann 3.
Ja.
Dann hast du Manuel Neuer, Joshua Kimmich und Jamal Musiala. Und das ist für den Anspruch des FC Bayern einfach zu wenig, weil wir ja alle wissen, Uli Hoeneß hat vor 25 Jahren schon verkündet, er will den FC Bayern Deutschland gründen, in Anführungszeichen. Die besten deutschen Spieler sollen in München unterwegs sein. Aber auf vielen Positionen sind die Bayern ja gar nicht mehr mit deutschen Spielern besetzt. Also du hast keinen linken Verteidiger, du hast keinen deutschen Innenverteidiger. Du hast auf rechts, ja, da hast du jetzt Joshua Kimmich wieder zum Rechtsverteidiger gemacht. Du kannst gar nicht mehr den Anspruch haben, dass du den Großteil der deutschen Nationalmannschaft stellst, weil du dich in den letzten Jahren mit einer Transferpolitik, die maßgeblich Hasan Salihamidzic geprägt hat, davon verabschiedet hast. Kann man machen, aber ob es für den deutschen Fußball so gut ist und richtig ist, weiß ich nicht.
Über einen Spieler wollen wir natürlich jetzt sprechen, der vielleicht diese Blockbildung, zumindest aus Sicht der Bayern, noch ein bisschen mehr erhöht. Alexander Pavlovic ist dabei zum allerersten Mal. Wichtig direkt vorab, selbst wenn er jetzt zum Einsatz kommen sollte, hat er sich noch nicht festgespielt. Das sind nämlich Testspiele. Das heißt, erst wenn er bei einer EM sozusagen zum Einsatz kommen würde, wäre er festgespielt. Er könnte ja auch für Serbien auflaufen. Das nur für alle, die das noch nicht mitbekommen haben sollten. Du hast jetzt auch die Woche mit Goretzka unter anderem darüber gesprochen, im besagten Interview über Alexander Pavlovic, auch über den Körperbau, was noch vielleicht so fehlt. Deswegen, da wollen wir uns mal ganz kurz eben reinhören, was Goretzka über Alexander Pavlovic gesagt hat.
Alex Pavlovic war ja zuletzt dein Partner auf der Sechs. Er hat uns gegen Lazio verraten, er hätte gern so einen Körper wie du. Und wann machst du mit ihm Fitness? Weil er gesagt hat, du bist eine Maschine.
Ja, ich glaube, klar, Alex ist noch jung und ich sah ähnlich aus in dem Alter. Das ist völlig normal. Ich glaube, er muss auch aufpassen, dass er diese Beweglichkeit, die er hat, die ihn echt stark macht, aktuell auch nicht verliert. Aber er ist schon sehr fleißig und da, glaube ich, muss er nicht mit mir trainieren. Da ist er, wie gesagt, schon die Eigenmotivation groß genug, dass er da noch ein bisschen draufpackt.
Also es war natürlich für Leon Goretzka eine schwierige Situation, also da war er schon geschmeichelt, wenn dann über seinen Oberkörper und grundsätzlich über seinen Körperbau geschwärmt wird von einem Kollegen, hat er ganz gut gemacht, ist da charmant geblieben und ja, also hat ein Kompliment ausgesprochen an Alexander Pavlovic, dass der eben Anspruch hat, dass der ehrgeizig ist, dass der will, und das ist auch das, was man von Leuten wie Joshua Kimmich und auch von Thomas Müller hört. Thomas Müller hat ihn ja so ein bisschen unter seine Fittiche genommen und alle sagen unisono, wir spielen gerne mit Alex zusammen, weil er ein beweglicher, guter Spieler ist, weil er einen Überblick hat, weil er weiß, was er kann und was er nicht kann. Versucht also keine Wunderdinge, das hatten wir in der letzten Folge ja schon besprochen.
Richtig.
Ich glaube aber nicht, dass es für die erste Elf reichen wird bei der deutschen Nationalmannschaft. Muss aber auch gar nicht sein. Also das wäre ja
ich wollte gerade sagen,
Märchen.
Also gut, es ist auf der anderen Seite, er ist aktuell Stammspieler bei Bayern München, also gegen Lazio im wahrscheinlich wichtigsten Spiel jetzt der gesamten Rückrunde, gemeinsam mit dem Spiel in Leverkusen, wo er auch von Anfang an gespielt hat, stand in der ersten Elf. Natürlich, klar, gibt es aktuell immer noch Sachen, Kimmich muss auf hinten rechts aufrücken, aushelfen, weil du da gerade keinen hast. Also es gibt natürlich immer noch Bewegungen im Bayern-Kader und trotzdem spielt er, auch vor allem Konrad Leimer als Beispiel. Dementsprechend ist ja schon die Frage, also ich habe mich schon gestellt, kommt das gerade ein bisschen noch zu früh mit der Nationalmannschaft? Auf der anderen Seite, jetzt gar nicht wegen der Geschichte, kann der nicht auch für Serbien spielen, sondern ist es ja halt auch die Belohnung, wie du es am Anfang gesagt hast, er gehört aktuell zu den formstärksten deutschen Spielern und dementsprechend ist er auch berechtigterweise in diesem Kader dabei.
Julian Nagelsmann geht es um den aktuellen Leistungsstand. Nach dem aktuellen Leistungsstand musst du einen Alexander Pavlovic mitnehmen. Ganz, ganz einfache Sache. Jetzt gibt es natürlich viele Experten und Fans, die sagen, man kann nicht immer nur auf den aktuellen Leistungsstand setzen, aber Julian Nagelsmann scheint sich dafür entschieden zu haben und ich glaube, er bleibt da auch konsequent. Also wir werden bei der Europameisterschaft im Juni, werden wir Leute im Kader haben, die wirklich im Saft stehen, wo keiner durchgeschleppt werden muss, und das war bei Jogi Löw zum Beispiel anders. Der hat gern mal Leute mitgenommen aus Dankbarkeit.
Letzte Frage von mir zu diesem Thema, dann wollen wir nämlich auch noch natürlich über den FC Bayern der letzten Woche sprechen, da gibt es ja auch noch ein paar Punkte und natürlich vorausschauen auf das Wochenende. Manuel Neuer haben wir eben schon angedeutet, glaubst du eigentlich im Sommer, wenn er jetzt auflaufen sollte als Nummer 1, läuft er auch ganz vorne voran oder läuft er an zweiter Position?
Schwieriges Thema. Ich bin kein Freund davon, einem Kapitän Ilkay Gündogan das Amt wegzunehmen. Aber es ist natürlich schon so, dass es eigentlich das Amt von Manuel Neuer war und eigentlich auch ist, weil er eine Führungsfigur ist, weil er lange genug in der Nationalmannschaft dabei ist, weil er das Ganze ausfüllen kann. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass Julian Nagelsmann sagt, Manuel, du bist auch ohne Binde so stark, lassen wir mal den Ilkay, den Kapitän, bleiben.
Der das vielleicht auch braucht. Noch mehr als das Fehler, um in der Nationalmannschaft so diesen letzten Push zu haben, okay.
Ja, und es wäre natürlich, es sähe wie eine Degradierung aus.
Natürlich.
Wenn man Ilkay Gündogan erst zum Kapitän macht und dann kommt der Alte wieder und dann dreht man wieder um, das wäre schon so ein kleines Misstrauensvotum gegen Ilkay Gündogan, ob sich Julian Nagelsmann das Thema reinholt. Der wird Gespräche führen. Wird mit beiden Gespräche führen und der wird abklopfen, wer macht mir weniger Ärger, wenn er nicht Kapitän ist.
Ihr merkt schon da draußen, es wird sehr, sehr viel noch zu besprechen geben. Kumbi und ich sind natürlich auch im Sommer dann mit dem Podcast dabei, sozusagen mit so einem kleinen DFB-Special. Wollen wir euch dann auch rund um die EM begleiten. Du wirst ja auch durch die Länder, wollte ich schon sagen, durch die Stadien reisen. Das ist in einem Land, aber durch die Stadien reisen.
Durch die deutschen Lande,
Bundesländer reisen. Wie gesagt, da gibt es viele Themen. Jetzt wollen wir allerdings erstmal, obwohl eine Sache ganz kurz, weil ich es eben noch gesehen habe, bevor wir aufgenommen haben. Hast du schon die neuen beiden Deutschland-Trikots gesehen eigentlich?
Ja.
Die gerade rausgekommen sind?
Ja, also das Heimtrikot, ja, klassisch, schwarz-weiß, bisschen schwarz-rot-gold dazu, passt.
Als Streifen kann man, auf den Schultern, für alle, die es noch nicht gesehen
genau,
haben.
Genau, kann man nehmen, sieht man dann auf sport1.de, da haben wir alle Fotos beisammen.
Richtig.
Auswärtstrikot, ich finde, da wird immer diskutiert wegen der Farbe. Finde ich gar nicht so schlimm. Ich finde einfach dieses Muster und dieses, ja, den Style finde ich einfach nicht so toll. Aber die Farbe ist völlig okay.
Ist pink-lila-farbend. Und für alle auch da draußen, wie gesagt, sport1.de, guckt es euch gerne an. Ist heute Morgen, wo wir es aufgenommen haben, sozusagen hier am Donnerstag dann rausgekommen. Der DFB
lila scheint ja die Farbe der Saison zu sein, weil die Bayern rennen ja in Auswärtsspielen auch gerne in schwarz und lila rum.
Ich sehe uns beide dann schon in diesen pink-lila-farbenen Shirts im Sommer. Ist ja auch. Also es wäre farbenfroh, obwohl wir beide, ich weiß noch nicht, ob das so unsere Farbe ist, aber.
Ich trage ja privat gar keine Fußballtrikots, außer eins, das habe ich mir gegönnt, und zwar vom AS Rom.
Schön.
Das dritte Trikot, und zwar ohne Brustsponsor, sondern nur mit SPQR. Mhm. Also Senatus Populusque Romanum, glaube ich, heißt es, oder Romanus.
Da kommt das Latein jetzt. Ich habe die
ganze
Zeit drauf gewartet.
Ja, jetzt kommen natürlich die Nachrichten, dass ich wieder irgendwas falsch gesagt habe, aber mein Latinum ist lange her.
Stark.
Aber das Trikot fand ich sehr, sehr schön, und ohne Brustsponsor ist es natürlich umso schöner. Aber letzten Endes ist es egal, wie sie auflaufen, sie müssen gut Fußball spielen.
Sie müssen gut Fußball spielen und damit, Kumbi, machst du die perfekte Überleitung, denn gut Fußball gespielt haben die Bayern am vergangenen Wochenende 8:1 gegen Mainz 05 gewonnen. Du warst im Stadion, deswegen...
Ich habe dir vorher gesagt, dass das ein leichtes Ding wird für die Bayern.
Du hast es hier im Podcast gesagt, du hast gesagt, Entschuldigung an alle Mainzer, das wird, da wird nichts zu holen sein, habe ich noch gegengehalten.
Ja.
Okay, ich glaube zwar auch an einen Heimsieg, aber die haben ja nur 1:2 in Leverkusen verloren vor 2 Wochen. Dass es aber jetzt ein 8:1 wird, Kumbi, das kannst du mir nicht sagen, dass du das vorher irgendwie auf den Pressetribünen getippt hast.
Das habe ich nicht gerochen, nein, aber so. Ich dachte, das ist so, es gibt teilweise so Samstagnachmittag Heimspiele des FC Bayern, da weißt du ganz genau, heute geht es 2-0 aus. Es gibt kein großes Aufregerthema. Die Bayern können 3 Punkte einfahren und fertig ist der Lack. Ich dachte eigentlich, so in die Richtung geht's.
Und dann ist am Ende so ein Feuerwerk abgebrannt worden. Am Ende Leon Goretzka, das ist eben schon angesprochen, mit etwas Historischem für ihn, in seinem ersten, also in seinem 261. Bundesligaspiel zum allerersten Mal in 4 Toren direkt beteiligt gewesen. 2 Tore, 2 Vorlagen und das, obwohl er halt aus dieser Quarterback-Position gespielt hat. Musiala mit 1 Tor und 2 Vorlagen auch besonders gut aufgetreten, Kane wieder getroffen. Es hat eigentlich alles funktioniert. Wie erklärst du dir das? Also das war so für mich, ich habe es zu Hause geschaut und dachte mir, ich habe auch das Spiel in Freiburg gesehen, dann haben sie ja schon ja eine sehr, sehr große Kehrtwende gegen Lazio gemacht, was die Form angeht. Und jetzt nochmal so ein Sieg hinten drauf. Wie ist das zu erklären, dass du an so einem Tag, dass da alles funktioniert?
Es hat einfach viel mit Haltung zu tun, viel mit Struktur, die sich die Bayern jetzt erarbeitet haben mit dem Spiel gegen Lazio. Leon Goretzka hat gesagt, der Trainer will, dass wir in unserer Struktur, die wir haben, selbst Lösungen finden. Und da kommt es dann eben auf die Psyche an. Du kannst eine Struktur haben, du kannst eine Aufstellung haben, du kannst eine Taktik haben, aber auf dem Platz selber musst du dann selbst die Lösungen finden. Und das haben sie gemacht, aber um Lösungen zu finden, um Räume zu finden, um Passwege zu finden, musst du eben einen Extraschritt gehen. Musst du eben einen Sprint mehr anziehen als der Gegner, musst du in den Zweikämpfen vielleicht ein bisschen konzentrierter sein. Und was bei den Bayern herausragend war, war das Innenverteidigerpärchen mit Matthijs de Ligt und mit Eric Dier.
Du sprichst es schön an. Ich finde, wir beide, das ist mir ein bisschen unheimlich, weil ich sag dir tatsächlich mal gar nicht, was für Fragen ich mir aufschreibe, sondern alle da draußen, wir sprechen mal über ein grobes Thema, aber so die Fragen, das tauschen wir beide nicht aus. Und hier wirklich als nächster Punkt steht bei mir, ich möchte mit dir über die Innenverteidiger reden. Also ich habe da ein bisschen Angst, aber das ist auch schön, was auch was Schönes.
Ja, eben, wir sind halt ein kongeniales Pärchen, so wie Eric Dier und Matthijs de Ligt.
Oh,
und warum?
Wunderbar.
Weil die beiden miteinander reden, weil deren Geheimnis ist Kommunikation. Das sagen sie auch beide. Sie reden viel miteinander, sie ordnen sich gegenseitig. Und sie haben gute statistische Werte. Ich habe mir das unter der Woche mal angesehen. Matthijs de Ligt zum Beispiel fault kaum. Hätte man jetzt auch nicht so gedacht. Macht kaum Fehler, ist vielleicht ein bisschen zweikampfschwächer als Eric Dier und auch als Min Jae Kim. Aber das ist alles in einem Bereich, da sprechen wir von 60% Zweikampfquote, 63, 64,
ja,
65.
Über kleine Prozentzahlen.
Also
ja.
Kleine Prozentzahlen, wenig Prozentpunkte, die da dazwischen sind. Und er hat eine wahnsinnig niedrige Fehlerquote. Also dieses Pärchen hat eine wahnsinnig niedrige Fehlerquote. Das ist ja immer so das Problem von Dayot Upamecano.
Er strahlt eine riesige Ruhe aus, dieses Pärchen. Also die beiden kommunizieren so gut, die könnten eigentlich auch einen Podcast miteinander aufnehmen. Warten wir eigentlich nur darauf, dass der FC Bayern da mal irgendwie eine Folge aus der Rippenleier hat.
Ja, und man darf nicht vergessen, also jetzt haben sie 5-mal miteinander gespielt.
Kein
in dieser
Spiel.
Kombination und haben alles gewonnen.
Ja. Ja. Wie gesagt, das sind Statistiken, über die würden sich natürlich Upamecano und Kim auch freuen. Deswegen meine Frage an dich. Man hat so ein bisschen den Eindruck auch, Kim war ja eigentlich auch ein Liebling von Thomas Tuchel. Er wollte ihn unbedingt haben. Ne, hat dann ja aber auch gesagt, okay, durch den Asien-Cup, den er auch gespielt hat bis zum Halbfinale mit Südkorea, er dann direkt zurückgeflogen, sofort in Leverkusen eingesetzt. Er wirkte ein bisschen überspielt. Er wirkte nicht so frei, das hat Thomas Tuchel danach gesagt und gesagt, okay, vielleicht muss er mal 1-2 Spiele auch auf der Bank sitzen. Ist das jetzt vielleicht so ein bisschen das Problem von ihm, dass er halt nicht in diesem Rhythmus war und sich jetzt andere einfach in diesen Fokus gespielt haben, sodass er jetzt auf Position 3 und Upamecano, der lange ja gesetzt war in der Innenverteidigung, unter anderem durch seine roten Karten in Bochum und in Rom, auf Position 4 gerutscht ist?
Also fangen wir mal mit Upamecano an. Der hat sich natürlich durch seine 2 Aussetzer, ich nenne es jetzt mal so hart Aussetzer, schon ein bisschen rausgeschossen.
Ja.
Aus der ganzen Startelf-Nummer. Wird interessant zu sein, wie er darauf reagiert. Er ist natürlich auch kein Lautsprecher. Er stellt sich jetzt nicht hin und sagt, hier, Kampfansage, ich komme zurück. Min Jae Kim ähnlich von der Persönlichkeitsstruktur. Aber da hat Thomas Tuchel ja schon Hoffnung gemacht und hat gesagt, es ist zurzeit einfach hart für Min Jae Kim. so richtig verdient hat er es nicht, dass er auf der Bank sitzt. Aber die anderen beiden sind halt derzeit stärker, vor allem in der Kombination. Und da kannst du Kolleginnen und Kollegen fragen. Ich habe in der Hinrunde schon immer gesagt, bei dem Innenverteidigerpärchen Kim Upamecano bin ich einfach skeptisch.
Ja.
Da stimmt die Zuordnung oft nicht. Upamecano ist oft einer, der dann um sich rumblickt. Was soll ich jetzt tun? Kim ist dann auch keiner, der ein Anker ist in dem ja. Sinne für andere. Der macht ein super Spiel für sich selber, aber er ist keiner, der ordnet, eine ordnende Hand hat. Und Upamecano braucht aber diese Ordnung, damit er dann den Spielaufbau gestalten kann zum Beispiel. Also da merkt man einfach, Eric Dier und Matthijs de Ligt haben da einen Draht zueinander gefunden. Und wenn sie das selbst schon ja. sagen, das sind ja keine Lippenbekenntnisse oder Lügen.
Nein.
Eric Dier hat selbst davon gesprochen, ja, wir haben alles gewonnen, wenn wir gemeinsam auf dem Platz standen.
Ja gut, der weiß natürlich auch, der ist hier nach München gekommen und da haben viele auch in der Medienlandschaft gesagt, na gut, für die halbe Stunde, die er da eingesetzt wird, ne? Also das ist ja, ist das ein netter Vertrag, den er hier bekommt, so nach dem Motto. Und jetzt ist der erstmal gesetzt, übernimmt eine große Rolle und auch eine gute Rolle. Also er macht es wirklich vernünftig. Hatte natürlich auch mal ein, zwei Szenen dabei. Beide werden nicht mehr die schnellsten auf dieser Erde werden. Ne? Aber ja. Ich finde das, was du gesagt hast, gerade den entscheidenden Punkt. Du hattest über Jahre bei den Bayern später einen David Alaba in der Innenverteidigung, einen Jerome Boateng, auch einen Mats Hummels, wie er noch hier war. Also wirklich Leute, die Lautsprecher waren, die organisiert haben, das ganze Team, die Struktur, die nicht nur auf sich geachtet haben, wie kann ich jetzt hier irgendwie den Ball wegverteidigen, sondern wie können wir eigentlich vorne schon so stehen, dass wir gar nicht in Konter laufen. Und das ist doch jetzt gerade wieder, wie ich merke, die Bayern haben so lange so unsicher gewirkt, eine Rückwärtsbewegung und so viel weggemacht, weil sie einfach so eine enorme Klasse, Qualität in der Offensive haben. Und man sich immer gefragt hat, woran liegt das eigentlich? Upamecano, feilschnell, super im Zweikampf, Minjae Kim genau das Gleiche. Weil die Ordnung nicht da war, weil nicht strukturiert wurde. Und das ist halt schon, da finde ich, dass die bezeichnendste Erkenntnis, dass du sagst, die beiden super Innenverteidiger, aber nur, wenn sie nicht nebeneinander, sondern mit jemandem Dritten spielen, der das Ganze irgendwie ordnet.
Ja, auf alle Fälle. Also kann ich dir nur zu 100% recht geben. Und die Innenverteidigerposition ist nun mal eine sehr wichtige Position, weil du hast das ganze Spielfeld vor dir. Du siehst natürlich Dinge ganz anders als ein zentraler Mittelfeldspieler oder als eine Zehn oder gar als ein Stürmer, der eine Retrospektive hat auf das ganze Spiel. Also Innenverteidiger sind wichtiger, als viele denken. Und eben, Schlüsselwort, das Geheimnis, kann man hier mal lüften, das Geheimnis der beiden ist Kommunikation.
Jetzt bin ich ganz gespannt gleich, ob du vielleicht auch einen von den beiden in unserer zweiten Rubrik nennst. Die wollen wir uns erstmal ganz kurz anhören und dann sprechen wir darüber auch.
Der Spieler des Spiels.
Also jetzt haben wir natürlich schon über ein paar Namen gesprochen. De Ligt, Dier wurden genannt, Goretzka, Musiala wurden genannt. Wer ist denn dein Spieler des Spiels gegen Mainz 05?
Leon Goretzka.
Verdammt, jetzt hatte ich sogar gehofft, dass du einen Innenverteidiger sagst. Na gut.
Nee, Leon Goretzka, weil es war wirklich ein klasse Spiel und Thomas Tuchel hat es auch gesagt, er hat im Spielaufbau die richtige Passstärke, er hat das Auge, er weiß, was seine Position ist, zweimal getroffen, zweimal Vorlagen, also Wenn jemand sagt, es ist jemand anders der Spieler des Spiels, dann möchte ich mal wirklich hören, wer das sein soll.
Weißt du was, ich traue mich das jetzt gar nicht. Du guckst schon so siegessicher. Ich hätte jetzt noch versucht, vielleicht eine kurze Diskussion auf Jamal Musiala vielleicht irgendwas einzugehen, weil ich auch fand, dass es ein tolles Spiel von ihm war. Wie gesagt, ein Tor, zwei Vorlagen, aber gar nicht nur das, sondern ich finde seit ein, zwei Spielen schon wieder seine Bewegung freier, ne, so, also wieder ein befreiterer Spielstil, wo man ja auch das Tor in Freiburg unter anderem gesehen hat, wo du sagst, hey, du hast wieder den Mumm, auch mal 2-3 das aufzunehmen. Ne? Es soll natürlich jetzt nicht jede Aktion so sein, weil davon verlierst du halt auch irgendwann mal den Ball, dann siehst du blöd aus. Aber du kannst das. Du bist so ein Ausnahmespieler, auch bei den Bayern in der Bundesliga, einer der wenigen, der auf so engem Raum so ein Dribbling machen kann, mit Florian Wirtz wahrscheinlich zusammen. Irgendwie so die beiden Besten, was das angeht. Und dann traue es dir zu, such auch den Abschluss. Das ist ganz wichtig. Und versuch nicht irgendwie den Ball reinzutragen, sondern such den Abschluss. Und da wird er jetzt in letzter Zeit wieder belohnt. Ich habe es mir jetzt aufgeschrieben. Ich glaube, 3 Tore und 3 Vorlagen aus den letzten 4 Bundesligaspielen. Finde ich, ist ein positiver Trend. Reicht von mir aus nicht zum Spieler des Spiels.
Ja, aber ist zumindest ein positiver Trend. Mal eine Nummer
natürlich.
Drüber war. Aber,
natürlich.
Leon Goretzka ist vielleicht auch der Spieler der Woche, weil er das Go-Kart-Rennen beim FC Bayern gewonnen hat.
Richtig.
Der FC Bayern hat sich getroffen zu einem Teamnachmittag an der Go-Kart-Bahn, waren Elektro-Go-Karts und wie wir dann gesehen haben bei Instagram des FC Bayern, Leon Goretzka hat gewonnen. Also
Herzlichen Glückwunsch.
War doch nicht so eine ganz schlechte Woche. Ich meine, für Bayern gut gespielt, beim Go-Kart alles abgeräumt. Gut, Nationalmannschaft hat nicht so geklappt, aber...
Ich glaube, da hätte er den Go-Kart-Preis wieder...
Den hätte er gerne hergegeben.
Hätte er hergegeben und gesagt, komm, kann ein anderer sein.
Ja, aber dass so ein großer Mensch wie Leon Goretzka so gut Go-Kart fahren kann.
Auch so ein breiter Mensch. Also da musst du ja erstmal um die Kurven kommen, um die Engen.
Muss erstmal reinpassen.
Also, ich meine, wir beide im Go-Kart, also...
Ja, ich bin schon Go-Kart gefahren, aber das ist lange her.
Wäre auch mal ein Duell, vielleicht irgendwann mal
das
für alle.
Das ist 10 Kilo her.
So, jetzt muss ich nochmal ganz kurz die Überleitung finden, denn wir wollen natürlich, ja, eine Sache will ich noch ganz kurz dich fragen. Du hast jetzt gerade schon, weil du Go-Kart sogar angesprochen hast und halt dieses 8-1 natürlich, klar, wir wollen das jetzt auch nicht überbewerten. Man darf natürlich auch die Situation von Mainz 05 nicht, ne, muss man auch richtig bewerten können in dem Sinne. Also es ist jetzt nicht, die sind da angereist, waren sogar... Die ersten Halbzeit sogar noch relativ spielstark, wie ich fand. Machen ja auch ein Traumtor mit Amiri nach dem Freistoß, aber waren einfach hinten, ja, offen wie ein Scheuntor, wie man sagen würde.
Ja, ja.
Ne? Also, was ich dich jedenfalls fragen möchte, ist, wir haben jetzt so viel über Druck gesprochen bei den Bayern. Unsere ersten beiden Folgen bestanden eigentlich nur aus Druck. Nicht für uns beide zwingend, auch ein bisschen, aber eigentlich eher nur, weil wir darüber gesprochen haben, über neue Personalsituationen, Druckspiele, die Bayern haben, all das. Jetzt hast du gegen Lazio gewonnen. So, da wäre natürlich sonst ein Donnerwetter eingebrochen. Du bist zumindest schon mal im Viertelfinale. Da wollen wir gleich auch drauf schauen, wer da sonst noch alles so drauf ist. Hast vielleicht sogar Chancen für mehr. Und in der Bundesliga geht doch keiner mehr wirklich davon aus, dass du noch was holst. Also du wirst wahrscheinlich, sagen alle, komm, du wirst am Ende Zweiter, ob das jetzt 10, 7, 4 oder ein Punkt Abstand ist, aber Leverkusen wird es werden. Fällt vielleicht doch einfach gerade ein bisschen Druck von den Bayern ab und das ist so ein bisschen, ja, wieder so eine Spiellust dazu kommt.
Spiellust, glaube ich, kommt hinzu bei so Leuten wie Jamal Musiala, wenn die anderen auch endlich mal wieder Leistung zeigen, dass nicht alles an ihm hängen bleibt. Ich habe es ja gesagt, gegen Freiburg war die Spielidee in der Offensive des FC Bayern, Jamal, mach mal.
Ja.
Aber grundsätzlich fällt kein Druck ab, weil, also Joshua Kimmich hat es mal nach seinem ersten Jahr bei den Bayern gesagt, er war überrascht, dass nach Siegen in einer Bayern-Kabine nicht gejubelt wird, sondern da sitzen alle einfach nur fertig auf ihren Sitzplätzen, atmen durch und der Gedanke ist, okay, 3 Tage wieder Ruhe bis zum nächsten Spiel oder 7 Tage Ruhe.
Jetzt stellt der Kumberger gleich keine Frage, warum es wieder nicht gelaufen ist.
Genau, richtig. Also von dem her, ich glaube nicht, dass der Druck weniger ist, weil der Druck ist ja auch da, dass man anständig die Saison über die Bühne bringt. Das haben auch einige Bosse schon gesagt mit Herbert Hainer und Jan-Christian Dresen. Auch Max Eberl hat es gesagt, der sogar noch formuliert, wir können ja sogar noch Meister werden. Also, ich glaube nicht, dass der Druck weniger wird.
Ein Punkt, um dir zuzustimmen, ist natürlich, dass du in der Champions League auch noch dabei bist, klar, im Viertelfinale. Und da wollen wir natürlich drauf schauen. Die Auslosung hat zwar noch nicht stattgefunden, die findet dann am Freitag, dem 15. März in Nyon statt, wieder um 12 Uhr. Ganz illustre Runde, die da noch dabei ist. Also gestern waren die letzten Achtelfinalspiele schön nochmal ins Elfmeterschießen gegangen, Atletico gegen Inter. Und ich lese nur mal die Namen nochmal ganz kurz vor. Manchester City, Real Madrid, PSG, Barcelona, Atletico Madrid, Arsenal und dann die beiden deutschen Vereine Dortmund und Bayern. Also Halleluja, würde ich nur sagen. Da kannst du mal sehen lassen. Also die Paarung, egal was da kommt, das wird ein Kracher.
Ja, aber es sind doch ein paar Lose dabei, wo ich sage, machbar für die Bayern. Also das Halbfinale ist nicht fern, wenn du jetzt zum Beispiel auf Dortmund triffst. Die
was
kennst
ja
du in und aus.
Genau.
Du spielst dann in 2 Wochen 3-mal gegen die, weil der Klassiker in der Bundesliga steht ja auch an. Also Dortmund ist für mich ein machbares Los für die Bayern. Barcelona ist ein machbares Los für die Bayern. PSG unangenehm, aber war auch immer machbar. Ich glaube nur, wenn du auf Real Madrid oder Manchester City triffst, dann ist die Reise des FC Bayern in Europa erstmal vorbei.
Wie gesagt, darf auch nicht vergessen, Atletico hat den Bayern immer mal wieder auch schon ein Bein gestellt. Ne? Auch wenn es klar, Simeone, der ewige Simeone, ja immer noch da ist.
Wie lange macht er eigentlich noch?
Ich weiß nicht, ich glaube, der macht so lange, bis die den an der Seitenlinie, das ist einfach Umfeld, glaube ich. Ich würde es ihm nicht wünschen, aber ich glaube, bis er einfach
sagt. Vor lauter Aufregung.
Ja, sagt er so, das war's.
80.
Jetzt. Im Anzug.
Im
liegt
Anzug
er da
mit 80 Jahren.
Und sagt dann, das war's. Also ich glaube, dieser Mann ist ja wirklich ein Energiebündel, das ist unvorstellbar, wie der da gestern auch wieder bei einer verpassten Chance, wo ich dachte, der reißt sich jetzt den Anzug vom Leib. Also der war unvorstellbar. Also unglaubliches Bild, aber wie gesagt, sie haben es geschafft. Inter Mailand, die ich ja letzte Woche auch noch gesagt habe, mein so kleiner Mit-Arsenal-Geheimfavorit, die ja in der Serie A alles kurz und klein schießen, der große Favorit auch in diesem Duell waren und das dann ja im Elfmeterschießen, haut Lautaro Martinez den Ball in Madrider Nachthimmel. Also kannst du auch alles nicht vorhersehen. Aber ich sehe es ähnlich wie du. Klar, Real und City sind natürlich die beiden großen Favoriten immer noch, auch wenn Real gegen Leipzig jetzt nicht so gut gespielt hat. Trotzdem ist das, ja, der Weg in der Champions League geht nur über Real Madrid. So einfach wird es am Ende lauten. Arsenal finde ich halt noch spannend. Und das wäre jetzt auch meine Frage an dich. So einen kleinen Blick in die Glaskugel. Ich glaube, ich habe das Gefühl, Bayern spielt gegen Arsenal London. Wie ist dein Gefühl?
Ich hoffe nicht, weil ich das Stadion von Arsenal nicht mag. Da sind die Unterränge so flach, da sieht man nicht richtig. Aber Spaß beiseite. Ich glaube, sie treffen auf Real Madrid.
Ich merke schon, du willst die spanische Sonne. Anfang April, wenn ich da so einen kleinen Sonnenbrand.
Ja, das Lustige ist ja immer, wenn du im April in Spanien bist als Deutscher, dann rennst du natürlich mit Polohemd oder T-Shirt rum. Richtig. Oder möglicherweise mit kurzer Hose. Die Madrilenen kommen dann mit Schal und dicker Jacke noch daher.
Ja, das ist noch nicht die Jahreszeit.
Genau, für die ist es furchtbar kalt, für uns ist es furchtbar warm. Das ist dann immer ein kurioser Anblick. Aber Auslosung ist kein Wunschkonzert. Für die Bayern-Fans wünsche ich mir ein machbares Los wie Barcelona zum Beispiel oder wie Dortmund.
Ja.
Aber so vom sportlichen Wert her wäre Real Madrid schon eine Nummer, wo du eben vielleicht sogar auf Augenhöhe kommst oder dich so ein bisschen hochziehen kannst auf das Niveau von Real, weil Leipzig ist es ja auch gelungen, so ein bisschen ans Real-Niveau ranzukommen. War ja jetzt nicht eine sehr einfache Nummer für die Madrilenen da im Spiel gegen RB. Aber Manchester City, wenn du auf die triffst, dann...
Ja, hast du Liverpool gegen City gesehen am Wochenende?
Ich habe es mir erzählen lassen. Ich
das war unvorstellbar.
Ich habe tatsächlich...
Ja, also ich habe es mir angeschaut und ich hatte danach...
Ich habe nur die Zusammenfassung
Ich hatte danach gesehen. Wie beim Tennis Halsschmerzen, weil ich eigentlich nur von links nach rechts die ganze Zeit geschaut habe. So ging hin und her. Also es war ein Niveau, wo ich sage, Halleluja, glücklich für alle Menschen da draußen, auch für den FC Bayern, dass der FC Liverpool dieses Jahr nicht in der Champions League dabei ist. Sonst hättest du da noch ein zweites Team, wo du sagen müsstest, hu.
Also ich habe Manchester City noch sehr gut im Gedächtnis aus dem letzten Viertelfinale in der vergangenen Saison.
Richtig.
Da waren die Bayern ja auch chancenlos. Da hatten sie natürlich diesen Schwung, diesen emotionalen Schwung, den sie nochmal zusammengekratzt haben im Rückspiel in der Allianz Arena, aber gewonnen haben sie da auch nicht.
Nee. Obwohl sie gut gespielt haben.
Obwohl sie gut gespielt haben, aber das ist schon so eine Sache, wenn du an deinem Leistungsmaximum bist, wenn du den Zenit deiner sportlichen Leistungsfähigkeit erreichst und gewinnst dann zu Hause trotzdem nicht.
Ja, dann weißt du, da bist du gerade an der Grenze gestoßen.
Dann weißt du, okay, jetzt muss ich entweder was tun oder ich muss mich damit abfinden, dass Manchester City eben eine deutliche Ecke besser ist.
Letzte Geschichte dazu, dann kommen wir zum allerletzten großen Thema heute. Es wird im Auswärtsspiel, im Viertelfinale, werden die Bayern ohne Fans hinreisen müssen. Die sind bestraft worden. Der FC Bayern hat auch schon bekannt gegeben, werden dagegen nicht angehen gegen das Urteil. Beim Spiel gegen Lazio Rom sind Pyros gezündet worden und nicht nur das, sondern auch in den Innenraum geworfen worden. So.
Ja, Raketen bis auf die Platzmitte geschossen worden.
Und der FC Bayern war davor schon sozusagen auf einer Bewährung durch Vergehen in der Vergangenheit. Das heißt, wie gesagt, das Viertelfinale ohne Auswärtsfans des FC Bayern. Einfach nur deine Meinung kurz dazu und vielleicht auch kannst du ja auch sagen, glaubst du, dass das am Ende einen Nachteil vielleicht auch darstellt, dass man, egal wo man ist, man würde ja in einer Kathedrale in Europa irgendwo spielen bei diesen großen Teams, dass du da komplett ohne eigenen Support hinfährst?
Also die Strafe an sich muss ich nicht kommentieren, das ist so das Urteil, das muss man einfach so hinnehmen, ob berechtigt oder nicht. Jeder weiß, dass Pyro verboten ist, ob man da so hart durchgreifen muss, wie es jetzt die UEFA macht, lasse ich jetzt mal dahingestellt, aber es ist natürlich schon Nachteil, also du kriegst 10% der Karten in einem 60.000 Personen-Stadion sind es 6.000 Leute.
Und die bringen die Bayern auch häufig mit, ne? Wenn es so schöne steht wie London, Manchester,
also auswärts,
Barcelona.
Auswärts sind die Bayern-Fans sowieso immer eine Macht und immer dabei. Und ich denke mal, es werden viele trotzdem in die jeweilige Stadt reisen.
Ja.
Und irgendwie möglich machen, dass vielleicht der ein oder andere vielleicht doch reinkommt.
Auf einen neutraleren Platz.
Auf der Gegengerade irgendwie, ohne Trikot etc., mit guten Spanisch- oder Englischkenntnissen oder sowas. Ich möchte hier niemanden zu etwas anstiften, aber ja, es ist ein Nachteil. Es ist ein Nachteil, weil natürlich als Spieler von Bayern München oder als Fußballprofi grundsätzlich spielst du natürlich auch für die Fans.
Bayerns Trainersuche.
Ein Nachteil, um da jetzt zum nächsten Thema den Bogen zu spannen, ist auch eine Trainerentscheidung auf einem ganz anderen Standort für die Bayern. Und zwar Sebastian Hoeneß hat den Vertrag verlängert in Stuttgart.
Schon wieder so lange her.
2027, letzte Woche Freitag war das. Ja. Sonntag war dann Alexander Werle im Dopa, den wollen wir gleich so im Doppelpass, den wollen wir gleich auch nochmal ganz kurz hören. Was sagt das aus für die Bayern? Das heißt, Sebastian Hoeneß ist erstmal, es ist auch nicht bekannt, zumindest ist mir nicht, korrigiere mich da sehr gerne, dass da irgendeine Ausstiegsklausel drin wäre in dem Vertrag. Dementsprechend ist einer, den wir ja schon als größeren Kandidaten genannt hatten, für die Trainersuche erstmal vom Markt.
Also Sebastian Hoeneß war unseren Infos nach tatsächlich so, ja, Platz 2 auf der Trainerliste der Bayern nach Xabi Alonso. Aber es ist eine Entscheidung, die von Sebastian Hoeneß ausgegangen ist. Der will einfach seriös für Klarheit sorgen, was ihn sehr ehrt, finde ich, dass die Spekulationen jetzt grundsätzlich mal schnell beendet sind. Denn er wird natürlich nicht am Saisonende, also das wäre ja hochgradig unanständig, den Vertrag im März zu verlängern und dann im Juni zu sagen, Freunde, ich fahre die A8 runter und setze mich in Zukunft an der Säbener Straße auf den Chefsessel.
Nein.
Das wird nicht passieren, dazu ist er zu seriös. Die Bayern sind jetzt auch mal außen vor, aber der bleibt immer auf dem Schirm, der hat ja auch seine Bayern-Vergangenheit, war da erfolgreich mit der zweiten Mannschaft in der dritten Liga Meister geworden. Also, da ist noch nichts verloren. Ich habe es schon mal gesagt, der Sebastian Hoeneß, der läuft dir nicht weg als Bayern-Trainer.
Finde ich interessant, dass du das sagst. Wir wollen, bevor ich da drauf was sage, nochmal ganz kurz Alexander Werle anhören. Wie gesagt, der hat im Dopa darüber gesprochen, im Gespräch mit Florian König. Erstmal A, wie es zur überraschenden Vertragsverlängerung jetzt gekommen ist und B, ob die Bayern denn überhaupt mal angeklopft hätten. Wir hören uns das mal eben kurz an.
Ich glaube, als der Sebastian letztes Jahr anfing und wir auf Platz 18 standen, haben wir gesagt, wir wollen hier was entwickeln. Selbst wenn wir runtergegangen wären, hätten wir dann das Ziel wieder vorgegeben, natürlich aufzusteigen mit ihm zusammen. Mhm. Und das ist eine Strecke, die wir zusammen jetzt verbringen wollen. Das haben wir schon im April letzten Jahres gesagt und daran haben wir uns auch beide erinnert. Und von daher waren die Gespräche, muss ich sagen, wirklich tolle Gespräche, auch von Vertrauen geprägt. Es kam nichts raus. Das hat vielleicht den einen oder anderen Journalisten ein bisschen geärgert, dass wir das dann an einem Freitagmorgen dann veröffentlichen konnten und keiner hatte irgendwie eine Information. Aber das spricht dann eben auch für uns und für die Geschlossenheit zwischen Fabian, Sebastian und mir. Er war wirklich immer ganz klar. Also wir haben Anfang des Jahres zum ersten Mal gesprochen und es war immer ganz klar und auch als dann Tuchels Entscheidung klar war und dann viele Gerüchte aufgekommen sind. Da gab es also überhaupt gar keine Bewegung in irgendeine Richtung. Und von daher, das wissen wir sehr zu schätzen.
Haben die Bayern denn mal angeklopft?
Er weiß aber auch, glaube ich, was er an uns hat. Ne? Und von daher wollen wir eben jetzt diese Entwicklung fortsetzen mit seinem Trainerteam zusammen. Und ja, es waren wirklich gute Gespräche.
Haben die Bayern denn angeklopft?
Bei uns nicht, nee.
Nee. Und hat er was erzählt?
Nee.
Hat der Dieter?
Nee.
Nee, auch nicht.
Er sagt zum Schluss, die Bayern haben nicht sich gemeldet. Glaubst du ihm das?
Ja, glaube ich ihm, weil Max Eberl gesagt hat, wir haben noch niemanden kontaktiert. Das deckt sich. Ja. Und warum sollen die Leute lügen?
Wie gesagt, aber glaubst du, dass man sich bei dem FC Bayern trotzdem, ich sehe es ähnlich wie du, vielleicht jetzt so mal kurz meine Meinung. Also ich glaube, er macht den komplett richtigen Schritt. Sebastian Hoeneß selbst sieht alles danach aus, dass sie nächstes Jahr international sowieso, aber vielleicht sogar in der Champions League spielen, also auf der höchstmöglichsten Ebene sich nochmal weiterzuentwickeln. Wie der Kader dann ausschaut, ist natürlich eine andere Frage, wer alles gehen muss oder nicht, hängt ja auch, wie gesagt, unter anderem dabei, wer es vielleicht
aber
bei der EM dabei.
Aber es kann ja auch sein, dass viele Spieler bleiben, weil Sebastian Hoeneß bleibt.
Und weil er auch so früh bleibt. Ja, weil er so früh kommuniziert und signalisiert, ey, ich glaube an unser Projekt hier, ich will mit euch weitermachen, ich will den VfB Stuttgart weiter nach oben packen, um mich dann irgendwann in 2, 3, 4, 5 Jahren, keine Ahnung, für den FC Bayern zu empfehlen, dass ich sage, ich bin jetzt in einem Alter, ich habe jetzt schon Champions League-Erfahrung, vielleicht sogar mit dem VfB, ob es ein Pokal ist oder irgendwas, mal einen Titel geholt. Wie du es ja auch letztes Mal gesagt hast, Titel helfen auch im Gepäck. Wenn du beim FC Bayern an der Säbener Straße anklopfst und sagst, hallo, hier bin ich, dann ist es ganz gut. Ich bin der Neue und dann hilft es, wenn du einen sehr schweren Rucksack dabei hast. Also zumindest was Titel angeht und nicht schweren Rucksack, weil du schon irgendwelche anderen Sachen mit reinschleppst in den Job. Deswegen glaube ich, er macht genau das Richtige und trotzdem glaube ich, dass du beim FC Bayern schon so ein bisschen vielleicht verwundert warst, dass es so schnell gegangen ist. Weißt du, also dass du jetzt nicht vielleicht doch noch die Chance zumindest hattest, mal ein Gespräch erstmal also vorzufühlen und zu sagen, Mensch, könntest du überhaupt?
Ja, aber haben die Stuttgarter gut gearbeitet. Ja. Die wussten natürlich jetzt, wenn Max Eberl da ist, jetzt kommt das Ganze ins Rollen, jetzt kommt auch die mediale Aufmerksamkeit. Jeden Tag steht online und im TV wird es gesendet und in den Zeitungen steht es, das ist die Bayern-Liste. Sebastian Hoeneß ist mit drauf. Wir haben ja auch berichtet, dass er auf der Liste ist. Haben die Stuttgarter schnell und gut reagiert. Kann man gar nicht anders sagen. Also Respekt dafür, dass sie ihm auch Sebastian Hoeneß eine Aussicht gestellt haben, wie es hier in Stuttgart weitergeht. Früher hat man ja zu viel in Beine investiert, jetzt geht es mehr in Steine, da soll ja die Infrastruktur nochmal verbessert werden.
Ja.
Gibt ja auch durchaus potente, große, namhafte Unternehmen da in Stuttgart.
Geld fehlt es nicht in der Region.
An Geld fehlt es nicht, und wenn man Sebastian Hoeneß jetzt in Aussicht stellt, das ganze Geld, das wir haben, das investieren wir auch noch klug. Du kennst uns, lieber Sebastian.
Ja. Dann kriegst du die Dagobert-Duck-Augen.
Dann kriegst du die Dagobert-Duck-Augen, nicht weil du so viel verdienst in Stuttgart, sondern weil du dir denkst, hier läuft's.
Ja.
Hier läuft's, hier fühle ich mich wohl, hier kann ich noch ein bisschen üben, hier kann ich mir internationale Spiele holen.
Ich finde es interessant, wir schauen uns das mal an. Bei den Bayern wird wahrscheinlich weiterhin erstmal die Devise sein, Alonso oder nix. So nach ne, den alten berühmten Satz, zumindest so sieht es danach aus, aber auch das werden wir in den nächsten Wochen natürlich weiter verfolgen für euch. Da gibt es ja noch keinen.
Kann mal teasen, ich habe rausgefunden, welches Parfum Xabi Alonso benutzt. Werde ich in eine der folgenden, werde ich in eine der kommenden Folgen, werde ich das mal verraten.
Da bin ich auch sehr gespannt, wie du das herausgefunden hast.
Ich kann natürlich,
Bist ihm sehr nahe gekommen.
Darüber spreche ich jetzt nicht, aber ich kann das schon mal, also ich muss mir noch überlegen, wie ich das Ganze umschreibe, um keinen Markennamen nennen zu können.
Na gut, okay, alles klar. Ich schreibe es mir auf.
Wie duftet Xabi Alonso?
Alles klar, eine gute Frage fürs nächste Mal. Jetzt habe ich eigentlich nur noch eine gute Frage inhaltlich für dich, und die geht natürlich als Vorschau aufs kommende Wochenende. Die Bayern sind in Darmstadt zu Gast.
Machen wir es kurz, gewinnen deutlich. Fertig.
Gut, das wäre auch direkt meine Frage gewesen. Meine Frage war gar nicht, gewinnen sie oder nicht, sondern gewinnen sie deutlich, war meine Frage.
Ja, die gewinnen deutlich.
Hinspiel 8-0. Ne, Bayern, das vielleicht noch kurz.
Da stand es zur Halbzeit 0-0.
Mit einer roten Karte Kimmich nach 4 Minuten, dann sogar noch 2 rote Karten Darmstadt vor der Pause. Neuer mit seinem Comeback. Ich habe mir da so viele Sachen noch, die ich mich schon wieder vergessen hatte.
Kane hat 3 Tore geschossen.
Eins aus dem Mittelkreis, glaube ich, aus 50 Metern Entfernung, dieses Weitschusstor. Ja. Also unglaublich. Dazu eine Statistik, die muss ich unterbringen, weil da habe ich jetzt so lange für nachgesucht. Die Bayern sind das erste Team seit dem MSV Duisburg 1965-66, die es geschafft haben, zweimal in einer Saison was zu machen, Kumbi?
8 Tore zu schießen?
8 Tore zu schießen. Seit der Saison 1965-66.
Echt?
Ja. Und da bin ich, also bitte da draußen, falls ich jetzt Schmarrn erzählen sollte, schreibt uns. Aber
hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass das irgendwann mal so in den 70er Jahren hat es doch auch irgendeine Mannschaft mal geschafft, Gladbach oder Bayern oder so.
Zumindest in den Foren, wo ich unterwegs war, wurde es nicht erzählt. Dementsprechend das auch etwas dazu, ja noch das 7-0 gegen Bochum in der Hinrunde. Also die Bayern, wenn es mal läuft, dann läuft's aber so richtig. Wir sind gespannt, ob es am Samstag auch läuft in Darmstadt, und wollen dann eigentlich den inhaltlichen Part für heute abschließen. Haben jetzt nur noch ganz zum Schluss natürlich unsere Rubrik, die ihr alle schon kennt, deswegen, die wird jetzt mal kurz angeteasert, wird es mal ein bisschen persönlich hier.
Der Nord-Süd-Gipfel.
So, und jetzt bin ich ganz gespannt, denn heute habe ich dir eigentlich als Auftrag mit, als kleine Hausaufgabe mitgegeben. Okay, so ein kleiner Bayerisch-Unterricht. Ich möchte ja mich mehr einbürgern, noch mehr einleben hier. Und dementsprechend bin ich ganz gespannt, was für 1-2 Begriffe du dir überlegt hast, die du mir heute mal so ein bisschen erklären, also, verraten möchtest.
Wie immer habe ich so gemacht, dass ich meine Hausaufgaben erst zum Schluss gelöst habe.
Du bist einer, der ist morgens in die Klasse gekommen und hat mal geguckt, was nochmal geht.
Genau, im Bus noch schnell gelesen oder sowas und die Hausaufgaben noch schnell abgeschrieben auf dem Fensterbrett.
Ja, gut.
Also 3 Begriffe wolltest du ja von mir, bayerische. Da habe ich mir gedacht, wir fangen mal mit dem Orchkatzelschwurf an, weil das der Klassiker ist. Das wird schon seit 100 Jahren, wird das schon auswärtigen Touristen gesagt, sie sollen Orchkatzelschwurf sagen.
Orchkatzelschwurf.
Relativ gut. Weißt du, was sich dahinter verbirgt?
Keine Ahnung.
Da gibt's Tassen und Aufkleber, alles Mögliche gibt's. Ja. Das ist der Eichkätzchenschweif.
Das ist der Eichkätzchenschweif.
Ja,
natürlich, richtig. Man kennt ihn.
Orchkatzelschwurf. Also wenn du mal ein Eichhörnchen fängst und der Schweif da hinten, das ist dann der Orchkatzelschwurf.
Ich merke es mir auch, wenn ich glaube, dass ich nie schnelle Reflexe dafür haben werde, um ein Eichhörnchen zu fangen.
Richtig.
Aber ich merke es mir.
Zweiter Begriff wäre Gurkel.
Gurkel, ja.
Gurkel ist eigentlich die kleine Gurke.
Ja.
Nennt man aber, wenn man einen Beinschuss jemanden verpasst.
Das habe ich, das habe ich schon mal irgendwo gehört.
So ein Tunnler.
So ein Tunnler, genau.
Ja, das ist ein Gurkerl.
Ein Beini, wie man im Westen sagt.
Ein sozusagen. Beini.
Ein Beini, wie man im Westen sagt. Siehst, habe ich auch noch was.
Ja, ja. Erl ist ja bayerische Verniedlichung und I ist ja norddeutsche Verniedlichung. Also
du von da, ein Gurkerl. Ja, okay.
Ein Gurkerl.
Finde ich gut.
Kennen auch viele Österreicher. Ich glaube, da ist es fast noch gebräuchlicher. Und das dritte, das habe ich unserer Duisburger Praktikantin Katja beigebracht. Ist Fidschigogal.
Fidschigogal.
Ja, auch sehr gut ausgesprochen. Fidschigogal ist ein Spiel für Kinder und jung gebliebene Erwachsene mit Münzen.
Okay.
also man hat mehrere Münzen und man spielt damit Fußball. Man schnippt die Münzen immer durch zwei andere Münzen durch.
Ach, mega. Ja, geil.
Genau, und wenn man jetzt auf dem Dorffußballplatz steht und da wird so lässig rumgespielt und so Halbseiden und keiner gibt so richtig Gas, sondern hier mal Hacke und hier mal Spitze und hier mal Tralala, dann stehen manchmal ältere Herren draußen, die sagen, ja, sagt's einmal, wir spielen doch nicht Fitschi Gogal.
Ja,
gibt's,
sehr gut.
Gibt's, glaube ich, sogar einen Wikipedia-Eintrag. Also für alle, die sich für die Regeln interessieren, schaut im Internet nach.
Ich finde auch schön, dass du gesagt hast, für jung gebliebene Erwachsene. Das finde ich ein sehr, das finde ich auch, für dich finde ich das einen sehr schönen Begriff. Kumbi ist ein jung gebliebener Erwachsener.
Dankeschön.
Gut, schließen wir das Ganze ab, habe ich was gelernt. Drei intensive Begriffe, das muss ich wirklich mal sagen.
Ja,
aber
Aussprache hervorragend.
Du sagst, okay, ersten Bayerischunterricht bestanden, die erste Klasse.
Ja.
Sehr
ja.
gut. Die nächsten Klassen.
Drei plus.
Das ist okay, damit habe ich mich früher auch mal angefreundet in der Schule. Das heißt, da machen wir weiter mit den nächsten Klassen irgendwann mal. Wollen aber jetzt zum Abschluss natürlich sagen, wir haben auch uns angeschaut, was ihr uns geschrieben habt. Da waren natürlich ein, zwei Sachen von den Zuschauerfragen in Richtung Campus und U19. Er ist jetzt diese Woche ja die U19 leider, muss man sagen, im Viertelfinale der Youth League ausgeschieden, gegen Piräus 3-1 zu Hause verloren, allerdings noch nie davor im Viertelfinale gewesen, also auch schon
ja, Respekt. Es geht bergauf, aber es geht eben langsam bergauf und man merkt, dass in der U19 viele junge Spieler, nicht so viele abgebrühte Spieler dabei sind, die da noch hineinwachsen sollen. Meines Erachtens ist der Bayern Campus so ein bisschen hinterher. Ich glaube, die Bayern haben sich schon gedacht, dass der Erfolg sich schneller einstellt. Mhm. Der FC Bayern Campus war ja so ein bisschen, also das ist bei der Grundsteinlegung, hat das Uli Hoeneß gesagt, ja, der Neymar ist gerade für 222 Millionen von Barcelona nach Paris gewechselt, unsere Antwort ist der Campus.
Ja.
Und da hat man sich natürlich erhofft, dass es alles schneller geht, aber es geht natürlich nicht schneller, weil also, 3 Euro ins Phrasenschwein, Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht und so ist es bei jungen Fußballern natürlich auch so, da braucht jeder seine eigene Entwicklungszeit.
Man muss es gießen auch mal, das Gras.
Man muss es gießen, aber das tun die Bayern und ich glaube, das Viertelfinale in der Youth League wird keine Ausnahme bleiben.
Keine Eintagsfliege. Finde ich interessant, sind ja auch so Spieler, ich habe ihn mir aufgeschrieben, Robert Ramsack, der ja auch U17-Weltmeister noch wurde, der dann aus Leipzig gekommen ist im Winter, jetzt ja auch dabei, hat sogar das Tor gemacht. Jetzt, wie gesagt, ein Pavlovic, ein Musiala sind ja trotzdem auch Leute, auch wenn sie jetzt nicht den kompletten Campusweg immer, wie Musiala ja auch erst später dazu gekommen ist, durchlaufen haben, aber die ja zumindest zeigen, es ist mal wieder möglich, nach vielen Jahren, wo es gar nicht zu denken war, dass irgendwie Spieler, die unter 21 sind, aus der eigenen Jugend überhaupt spielen.
Die Bayern arbeiten natürlich jetzt schon so ein bisschen, wenn du Tell mitnimmst und wenn du Musiala mitnimmst, wenn du Stanisic mitnimmst, der ja zurückkommt, und wenn du Pavlovic mitnimmst, das sind schon auf jeder Position, die wir so kennen im Fußballspiel, außer im Tor, sind es schon junge Leistungsträger, die mal eine Achse bilden könnten. Da ist ja Stanisic ist ja fast schon ein Opa mit 23.
Ich wollte gerade sagen, dem wachsen bald schon graue Haare, wenn er da auf alle aufpassen muss. Stanisic, ein gutes Thema für die nächsten Wochen, auch der hat sich ja geäußert unter der Woche. Hat nur gesagt, mal schauen, wie es mit meiner Zukunft weitergeht.
Ja,
dann schauen wir uns das mal an.
Sein Berater hat sich anders geäußert.
Na gut, dann bin ich sehr gespannt, dann schauen wir uns das an. Josip Stanisic und seine Zukunft. Jetzt will ich noch, zum allerletzter Satz von mir heute eigentlich, über deine Zukunft sprechen. Und zwar habe ich in der Redaktion auch viele junggebliebene Erwachsene, haben mich darauf hingewiesen und haben gesagt, du, vor kurzem in einer Live-Sendung vor uns, hast du gesagt, wenn Saarbrücken es ins Halbfinale schaffen sollte, würdest du einen Saarbrücken-Schal anziehen. Ist das A erstmal richtig und B, wann wärst du bereit, diese Wette einzulösen?
Ach Gott, das war ein 2 nach 10. Das war ja noch, als die erste Ansetzung war.
Ja.
Ich habe gesagt, ich setze mich vielleicht, setze mich vielleicht in Schwarz und ein bisschen, also in Schwarz-Gold und ein bisschen Blau vor den Fernseher. Der Kollege Jochen Stutzki, schöne Grüße an ihn, der hat dann gesagt, haha, ein bisschen blau. Der hat das natürlich als Anspielung auf Alkoholkonsum gesehen. Ich kann gerne, wenn es jemandem hilft, kann ich in der nächsten Folge.
Wir
aber
hätten
es sieht
Schal
ja
hier.
Keiner.
Wir hätten einen Schal hier.
Vom FC Saarbrücken.
Wir hätten einen Schal da. Heute noch nicht. Ich habe ihn extra, weil ich, ist ja nochmal das Ziel vielleicht auch, dass
ich
uns irgendwann uns, ich weiß auch gar nicht, warum die Leute das so wollen sollten, aber dass man uns auch mal sieht, ist ja auch nochmal eine mögliche Option. Dementsprechend, also es gibt eine Möglichkeit auch bei 2 nach 10 natürlich. Also es wurde mir aus der Redaktion häufig mitgetragen, dass man dich in diesem Schal, dass man sich das gut vorstellen könnte, dass das optisch passt.
Ja, weil mir natürlich alles steht, grundsätzlich. wir machen es so. Ich werde in der nächsten Folge, werde ich diesen Schal tragen und wir machen ein Foto und das werde ich dann bei Instagram posten.
Sehr gut. Damit bin ich als, absolut einverstanden.
Als Beweis dafür, vielleicht hänge ich die Szene noch dran, in der ich das gesagt habe.
Das klippen wir für euch raus, freue ich mich jetzt schon sehr drauf. Sehr gut.
Warm wird's, jetzt kommt ja endlich der Frühling und ich sitze mit dem Schal rum.
Weil auch endlich der Frühling kommt, wollen wir euch da draußen jetzt auch wieder von diesem Podcast entlassen sozusagen und sagen, hey Mensch, genießt die gute Zeit da draußen. Es hatte uns eine Freude, dass ihr euch heute wieder eingeschaltet habt und zugehört habt. Bewertet uns, kommentiert uns, abonniert uns am allerwichtigsten. Ja, und freut euch auf die nächsten Folgen, denn wir haben weiter richtig Lust und da kommen noch ein paar sehr schöne Sachen auf uns zu.
So ist es.
Das soll das Wort zum Sonntag gewesen sein. Dementsprechend wünsche ich euch allen noch eine schöne Restwoche und wir hören uns dann wieder nächste Woche am Donnerstag bei der Bayernwoche.
Bis dann, danke fürs Reinhören.
Ciao, ciao.